Also fangen wir mal an mit der heutigen Veranstaltung. Der Peter kommt ein bisschen später. Das macht aber nichts, weil wir den Vortrag heute eh in zwei Teile aufgeteilt haben. Ich werde den ersten Teil machen, wo es ums Demonstrationsrecht geht und was das für eine Zumutung für alle, die Protest machen wollen, beinhaltet und wie die damit dann umgehen. Und der zweite Teil wird die demokratische Öffentlichkeit, an denen dann die meisten Demos ja gerichtet sind, behandeln und auch da, wie die mit dem Protest wiederum umgehen, wie die den aufnehmen, die Medien, die Fernsehen, Presse und wie die Demonstranten dann darauf wiederum reagieren. Und unsere These ist, und immer weiter von ihrem politischen Anliegen wegkommen. Die Überschrift ist eigentlich programmatisch zu verstehen, was wir vertreten wollen, nämlich wie die Demokratie Protest unschädlich macht. Ich habe mir überlegt, wenn es Verständnisfragen gibt, dass ich zu schnell spreche oder unverständlich rede, meldet euch gleich. Meldet euch einfach und dann wiederhole ich das noch oder ich versuche es anders zu formulieren. Ja, weil das Zeug soll verstanden werden. Wir haben uns überlegt, dass wir die Diskussion eigentlich erstmal nach dem ersten Block beginnen, wo es dann richtig darum geht, dass ihr eure Einwände vorbringt oder auch nochmal nachfragen, wenn ihr in der Rückschau noch was nicht verstanden habt. Ja, das sollte nicht allzu lange dauern. Also, das großartige Recht auf Versammlungsfreiheit. Wenn man mal ins Grundgesetz schaut, in den Artikel 8, Absatz 1, der heißt, alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das ist schon interessant, womit das Grundgesetz da rechnet. Friedlich und ohne Waffen. Offensichtlich rechnet das Grundgesetz damit, dass wenn sich empörte Bürger versammeln, sie sich bewaffnen könnten und gegen die herrschende Ordnung vorgehen. Und man muss ja auch sagen, so Unrecht hat da das Grundgesetz nicht. Wenn man mal weg von unseren sozialfriedlichen Verhältnissen der BRD wegschaut, in Ländern, die zurzeit vor allem durch das Stichwort Arabellion bekannt sind. Was passiert da? Da versammeln sich empörte Bürger auf öffentlichen Plätzen und es wird ein Aufstand draus. Ja, dass da ein bewaffneter Bürger draus, Krieg draus wird, das mag noch einiges unterstellen. Aber erstmal kann man daran sehen, dass wenn Bürger entschlossen sind, ihre Empörung auf die Straße zu tragen, sich deswegen zu versammeln, weil sie sagen, so wie es weitergeht in unserem Land, darf es nicht mehr weitergehen. Das lassen wir nicht mehr zu. Und da sind wir aufgefordert, unseren Alltag zu unterbrechen, uns zusammenzutun und selber was zu unternehmen, dass es anders wird. Dass diese Empörung eben den Übergang zu Aufruhr und zu Aufstand in sich trägt. Da kann man mal dran festhalten, was sich in einem Bürgerprotest als Ausgangspunkt rührt, ist Empörung über das, wie es zugeht, und ein Veränderungswille. Es soll anders zugehen. Deswegen, weil das Protesten so an sich haben, deswegen mag kein Staat der Welt massenhafte Zusammenrottungen seiner Bürger. Denn darin sehen die Staaten, und da haben sie gar nicht einmal so Unrecht, eine drohende Kündigung der Arbeitsteilung von oben und unten. Worin besteht diese Arbeitsteilung? Ja, die Bürger, die sollen ihren Geschäften nachgehen und die Regierenden machen lassen. Die Regierenden sind zuständig für das, wie es im Land zugeht. Und die Bürger sind zuständig dafür, ihren Geschäften nachzugehen. Also von ihren Bürgern verlangen Regierungen als erste Bürgerpflicht Gehorsam. Und dagegen verstoßen empörte Bürger gegen den Gehorsam, den Schuldigen, die sich zusammenrotten und ihre Auffassung, wie es im Land zuzugehen hätte, selber in die Hand nehmen und gegen die Regierung durchsetzen wollen. Deswegen hält sich jeder Staat und Gewaltapparat, der solche Aufläufe, der in der Lage ist, solche Aufläufe zu zerstreuen. Nicht nur in Syrien, auch nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland. Auch in Deutschland gibt es sowas. Auch da ist schon zugeschlagen worden, massivst, um die Bürger in ihre Schranken zu weisen. Wer ein bisschen älter ist, wird sich an Wackersdorf vielleicht noch erinnern und an die blutigen Auseinandersetzungen dort. Eine Stufenleiter drunter, Stuttgart 21, wie da die Polizei aufgefahren ist und die empörten Bürger, die den Ausbau des Bahnhofs nicht dulden wollten, in die Schranken gewiesen haben. Aber das ist die Ausnahme in der Demokratie. Denn bei uns ist Protestieren erlaubt. Und schon das bringt der Demokratie ein riesiges Lob ein. Muss man mal überlegen, das ist ein schönes Lob. Bei uns ist Protest erlaubt. Woran wird da gedacht? Naja, der wird nicht gleich niedergeknüppelt. Was unterstellt man da schon wieder der Demokratie? Erstens, dass sie die Gewaltmittel hat, den Protest einfach niederzuknüppeln. Und zweitens, auch, dass sie Gründe hätte, den Protest einfach niederzuknüppeln. Denn man kann doch niemanden loben, dass er was unterlässt, der das weder die Mittel dazu hat, noch den Willen dazu hat, das zu tun, was er dann unterlässt. Also mich zu loben, dass ich einen Protest nicht zusammenknüppel, ist albern. Aber noch nach einer zweiten Seite ist dieses Lob zynisch. Nämlich im Verhältnis zu denen, die den Protest vorbringen. Gelobt wird ja nicht die Demokratie, dass der Protest erfolgreich ist. Also da treten unzufriedene Bürger auf und die können ihren Protest vorbringen. Das ist das Lob. Nicht, dass sie ihren Protest durchsetzen können. Das wird nicht gelobt. Also, dem Lob ist selbstverständlich, dass es erstens Gründe für Protest gibt. Zweitens, dass da selbstverständlich nicht der Maßstab ist, ob diese Unzufriedenheit beseitigt wird oder nicht. Zurück zum Thema, weg von diesem Lob. In der Demokratie ist der Protest eben prinzipiell erlaubt, sofern er friedlich ist. Das friedlich betrifft aber nicht nur, dass die Protestierer sich nicht bewaffnen und Aufruhr unternehmen. Da hat die Merkel für unser Thema heute wieder einen schönen Satz gesagt, heute Abend im Fernsehen. Da hat einer in Griechenland, irgendein Generalsekretär, ich weiß nicht von was, jedenfalls einen deutschen Generalsekretär von irgendwas, wütend mit Kaffee beschüttet als Protest gegen die Sparmaßnahmen, die von Deutschland aus die Troika und auch die griechische Regierung über das Land verhängt. Was für einen Satz hat sie gesagt? Und den hört man ja oft in unserem Land. Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Also es hat sich immer um Kaffee gehandelt.
Heißt das von Philipp Kaiser?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber so heiß, wenn der den auf der Demo dabei hat, kann der Kaffee nicht gewesen sein. Ja, zumindest hat er die Thermosflasche nicht dem Typen auf die Rübe gehauen. Also ich weiß es nicht, wie heiß der Kaffee war. Der Satz ist einfach, die Merkel errötet nicht, wenn sie den Satz sagt. Es wundert einen ja nichts. Sie, die hierzulande quasi die oberste Exekutorin des Gewaltapparats ist, sagt, Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. In Griechenland, wo gerade die Regierung gewaltsam ein Verarmungsprogramm durchsetzt, ist Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. In Griechenland, wo die Demonstranten wenn sie sich an die Auflagen, wozu wir auch gleich kommen werden, nicht halten werden, zusammengeknüppelt werden, ist Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Jemanden mit Kaffee übergießen, das ist Gewalt. Und das darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Also, was ist denn der Maßstab von diesem keine Gewalt? Wann ist ein Protest friedlich? Naja, ich habe schon gesagt, wenn er sich an die Auflagen hält. Das Grundgesetz sagt es wieder so: Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht, also dass man sich trifft ohne Waffen und friedlich, durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Einschlägig dafür ist das Versammlungsgesetz und dann die Versammlungsgesetze der Länder.